Wir erleben ja in dieser Zeit der Pandemie, was es heißt, sich in besonderer Weise auf andere verlassen zu müssen. Vor allen Dingen auf unsere Leitung, also sprich unseren Staats-, unsere Kanzler und Ministerpräsidenten, aber auch auf Wissenschaftler. Es werden Verordnungen beschlossen, die wir so nicht unbedingt immer nachvollziehen können. Denn wieso müssen wir um 22 Uhr schon alle zu Hause sein und dürfen erst morgens um 5 Uhr wieder los? Das ist nicht so ohne weiteres zu verstehen. Aber dennoch befolgen wir es, weil es uns ja erstmal vordergründig nicht schadet. Wir wollen ja nicht irgendwo eine Demo planen und deswegen hat man das verboten. Es geht um die Gesundheit und da macht man dann auch schon mal Einschränkungen. Wir hoffen ja darauf, dass es die da oben schon richtig verstehen. Es ist uns ja auch nicht möglich, die Flut an Informationen, die wir bekommen, durchs Internet, durch Freunde, durch Bekannte, durch Selbsterlebtes, richtig einzuordnen und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir kennen uns nicht über die Krankheitserreger so aus, wie es die Wissenschaftler tun, nicht über deren Mutationen. Wir haben ja jetzt schon bald den halben Planeten durch. Jede Nation hat ja bald seine eigene Mutation. Und solange keine schwerwiegenden Nachteile entstehen, wie Arbeitslosigkeit oder vielleicht sogar ein schwererer Verlauf einer Krankheit, weil medizinische Behandlung unterlassen blieben oder nach hinten verschoben wurden wegen Covid-19, nehmen wir das noch so zähneknirschend mit. Wir lassen es uns über uns ergehen, der eine mehr, der andere weniger. Und ich denke auch, dass die Politiker und maßgeblichen Wissenschaftler ebenso überfordert sind, die ganze Situation in den Griff zu kriegen, wie die meisten Eltern mit Homeschooling. Verbrecherisch wird es allerdings, wenn ein System installiert wird, um aus der Unwissenheit der Menschen vorsätzlich Profit zu schlagen. Wenn dieses System die Angst der Menschen ausnutzt, um die eigene Ehre, den eigenen Wohlstand zu mehren. Und über ein solches System haben wir schon in der letzten Predigt von Daniel gehört. Die Schriftgelehrten, die sich in dem Wort Gottes besonders auskannten, haben etwas errichtet, das ihnen es ermöglichte, die Witwen so zu bedrängen, dass der Herr davon sprach, dass sie die Fresser der Häuser der Witwen sind. Dies ist nicht übertrieben. Und das zeigen die Verse, die wir uns heute voll eigentlich anschauen wollen. Ich möchte uns lesen, und das zum besseren Verständnis, Markus 12, die Verse 38 bis 44. Mir geht es hauptsächlich um die Verse 41 bis 44, aber um des Kontexts willen, damit wir auch wissen, warum es hier wirklich geht, möchte ich die anderen Verse noch mitlesen. Markus Kapitel 12, ab Vers 38. Und er sagte ihnen in seiner Lehre, also der Herr Jesus: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, welche gern im Talar einhergehen und auf den Märkten sich grüßen lassen. Und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten einnehmen wollen, welche die Häuser der Witwen fressen und zum Schein lange Gebete sprechen. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Und soll es heute um die Verse 41 bis 44 gehen. Es ist sicher kein Zufall, dass der Herr diese Witwe als Beispiel nimmt und Markus und Lukas diese Szene in ihrem Evangelium erwähnen. Diese Witwe ist aufgrund eines falschen religiösen Systems, hat sie alles gegeben und wurde somit zum Sinnbild, was Hingabe bedeutet. Das falsche System, darüber hat Daniel ja letzte Woche schon einiges gesagt, das war die Heuchelei der Schriftgelehrten, die mehr auf Anerkennung ihrer Person achteten, als ihrer eigentlichen Bestimmung nachzukommen, nämlich die Schrift richtig auszulegen und danach auch zu handeln. In Vers 40 verurteilt der Herr ihr Handeln auf das Schärfste, indem er ihre Taten offenbarte und das schwere Gericht Gottes, das sie erwarten würden. Jesus hat ja das nicht nur seinen Jüngern gesagt, dass sie die Häuser der Witwen fressen, sondern es war noch eine große Menschenmenge um ihn herum. Er war noch mitten im Tempel. Es war aber nicht unbedingt der Stolz und Standesdünkel, die Gott natürlich auch missfallen, sondern vor allem ihre Taten, die völlig gegen den Willen des Herrn, gegen unseren Gott waren. 2. Mose 22, 21 lesen wir schon: Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Psalm 68, 6: Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Wir sehen, diese Bestimmungen, sie waren bekannt. Die Schriftgelehrten mussten diese Stelle kennen. Ob sie Sadduzäer waren und sich für den Rest der Bücher nicht interessierten oder ob sie Pharisäer waren. Denn Schriftgelehrten konnten sowohl Sadduzäer als auch Schriftgelehrte sein. Gerade die das Wort Gottes in- und auswendig kannten, handelten völlig dagegen. Ja, sie heuchelten sogar noch eine besondere Heiligkeit, indem sie gottesfürchtig taten. Sie sprachen lange Gebete, aber ihr Gott war nicht der Schöpfer des Himmels und Erde, der Israel aus der Hand des Pharaos von Ägypten gerettet und in das gelobte Land geführt hat. Ihr Gott war der Götze Mammon. Dem Versagen in der Gottesliebe entspricht das Versagen in der Menschenliebe, welche die Häuser der Witwen fressen. Weil Witwen als Frauen nicht rechtsmündig waren, bedurften sie bei der Verwaltung des Nachlasses ihres verstorbenen Mannes eines Beistandes. Und er musste natürlich auch männlich sein. Und unter diesen Umständen waren selbstverständlich die rechtskundigen Schriftgelehrten an der Reihe, die prophetischen Forderungen, den Witwen Recht zu schaffen, Jesaja 1,17, zu erfüllen. Aber die Praxis, sie sah ganz anders aus. Viele Witwen und Waisen gerieten an den Bettelstab, weil die Berater, nämlich die Schriftgelehrten, den materiellen Verlockungen nicht widerstehen konnten. Der Witwenhäuser fressen kann deshalb zweierlei bedeuten. Unter dem Vorwand, Fürbitte einzulegen, erpressten sie von den frommen Frauen bedeutende Geschenke. Es kann auch sein, dass sie sich von den Frauen kostspielige Mahlzeiten bereiten ließen, als Entgelt für ihre beichtväterliche Beratung. Wie das Vermögen der Kranken in die Tasche des Arztes verschwinden, wir lesen das bei der blutflüssigen Frau, so dass der Witwen in den Taschen der Gottesgelehrten oder ihres Anhangs, sprach ein Ausleger. Aber die nächste Anklage steht im Zusammenhang mit dieser Witwenausbeutung. Und sie beteten zum Schein lange. Im Judentum lebte hohes Lob für lange Gebete als Indiz für Frömmigkeit. Also konnte sich ein Schriftgelehrter durch langes Beten, jedermann sichtbar, durch Verhüllung im Standesgewand, wie Bild schreibt, als Rechtsberater der hilfsbedürftigen Frauen empfehlen. Er nahm das, was er tun sollte, als Vorwand für das, was er eigentlich nicht tun sollte, was er nicht tun sollte, nämlich die Witwen und Waisen bedrücken. Lohmeier fasst das zusammen mit unheiliges Begehren bei heiligem Gebaren. Unheiliges Begehren bei heiligem Gebaren. Sie werden empfangen, um so ein strengeres Gericht Lehrer werden ein strenges Gerichtsurteil empfangen, schreibt auch Jakobus. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und nicht bereit hielt, und sich nicht bereit hielt, auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen, lesen wir in Lukas. Und was gibt das für ein Entsetzen, wenn der Gott aller die Geduld verliert? Wohin fliehen, wenn das Lamm zürnt? Offenbarung 6,16. Ja, wenn das Lamm zum Löwen wird, zum Herrscher, wohin willst du dann fliehen, der du die Rechte der Waisen und Witwen, überhaupt die Gebote Gottes, vorsätzlich bei vollem Wissen gebrochen hast? In Matthäus 3, die Verse 7 bis 8, lesen wir schon, wie Jesus über sie spricht, wie Johannes über sie spricht. Als er aber die viele von den Pharisäern oder Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er, also Johannes der Täufer, zu ihnen: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Aber genau diese Frucht fehlte bei den meisten Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Das heißt nicht, dass alle diesem System anhingen. Da ist zum Beispiel Nikodemus, der zum Herrn kam und der ihn auch letztendlich begrub. Ehrvoll begrub, nicht nur verscharrte. Es war eine große Zahl Pharisäer und Priester, die an das Wort gläubig wurden, lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber es ist auch interessant, dass wir nicht von Sadduzäern und Schriftgelehrten lesen, dass sie an Jesus gläubig wurden. Ich habe nichts gefunden, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Gott ist geduldig, aber dennoch vergisst er nicht die Sünde derer, die seinen Willen besser kennen sollten als eine arme Witwe. Die Schriftgelehrten handelten nicht so, weil sie etwas falsch verstanden hatten. Sie sind nicht aus Versehen auf den falschen Weg gekommen, sondern sie haben sich so entschieden, trotz des eindeutigen Gebotes aus 2. Mose, trotz der Warnungen von Jesaja, Jeremia und den anderen Propheten. Gott warnte sie im Psalm 146,9 eindrücklich: Der Herr behütet den Fremdling, er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Wie er bei Pharao das Herz verstockte, das letztendlich zum Tod von Pharao führte, so war auch das Urteil über die Bedrücker der Fremdlinge, Waisen und Witwen schon gesprochen. Denn wer in die Irre geht, kommt letztendlich um. Menschen können betrogen werden, können auf den äußeren Schein hereinfallen. Aber Gott, der Herr, kennt die Herzen eines jeden. Es ist ein Unterschied, ob man etwas nicht richtig versteht, ob man etwas zu streng oder zu lax nimmt oder ob man etwas zu seinem eigenen Nutzen verdreht. Darum erhalten Sie und auch alle Nachahmer, die ein falsches Evangelium predigen, ein strengeres Gericht. Das schlimmste Gericht ist aber die ewige Trennung von dem Herrn und in der Hölle zu landen, wo es keine Liebe gibt, weil Gott dort nicht ist. Gott ist Liebe. Diesen Gottlosen stellt Jesus nun eine Witwe gegenüber. Es ist keine neue Situation, auch wenn Markus ein Und einschiebt. Auch wenn wir die gleiche Situation bei Lukas betrachten, das ein Kapitel später anfängt. In Lukas 20, 46 bis 21, 2 möchte ich uns einmal durchlesen. Dann wird uns deutlich, dass das zusammengehört. Lukas Kapitel 20, ab 46. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern im Talar einhergehen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die obersten Plätze bei den Mahlzeiten. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Diese werden ein umso schwereres Gericht empfangen. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Wenn wir die Überschriften und Zeilennummerierungen nicht hätten, Versnummerierungen, dann wüssten wir gar nicht, wo hier die Trennung ist, richtig? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Kapiteleinteilung erst viel später eingeführt wurde, so um das 13. Jahrhundert. Und noch später kamen dann die Versnummerierungen. Wollen wir aber nun zu der opferbereiten Witwe kommen. Sie war das, trotz des falschen Systems, das die Schriftgelehrten aufgebaut hatten, wurde sie für uns zum Sinnbild für echte Hingabe. Jesus hatte seine Strafrede beendet, aber seine Lehre noch nicht. Nach den Weherufen, die wir in Matthäus nachlesen können, ging der Herr nicht sofort aus dem Tempel. Er setzte sich einem Opferkasten gegenüber, um die Leute zu beobachten. Von diesen Opferkästen gab es 13 in dem ganzen Tempel verteilt, vor allen Dingen im Vorhof der Frauen. Denn wären die Opferkästen bei den Priestern oder bei den Männern gewesen, hätten das ja nicht alle gesehen, was reingeworfen wird. Und im Vorhof, da war ja kein Platz bei den ganzen Händlern und Handelstreibenden. Die Menschen legten, die den Tempel besuchten, legten in diese Opferkästen zusätzliche Gaben zu dem Zehnten rein. Es waren bestimmte Spenden, aber es gab auch Kästen, die ohne bestimmten Anlass dort standen. Und vor solchen einen Opferkasten setzte sich der Herr. Und er sah, wie die Menschen spendeten. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Gerade im Judentum und auch in der Christenheit, also in der allgemeinen Christenheit, nicht in den Gläubigen, ist die Spendenbereitschaft ausgeprägter als in anderen Religionen. Und bevor sich das jetzt hier falsch anhört, die Christen spenden natürlich auch gerne, ja? Nicht, dass ihr meint, dass die ausgeschlossen sind. Aber gerade in der Christenheit, hier in der westlichen Welt und auch im Judentum, kann man nachvollziehen, dass viel mehr für Notlagen, Notsituationen gespendet wird, als manchmal der Nachbarstaat. Gerade wenn zum Beispiel eine Überschwemmung in Indien war, wurde von den westlichen Ländern viel dorthin gespendet, während das Nachbarland des indischen Kontinents es nicht mal mitbekommen hat, dass dort eine Überschwemmung war, in der viele Menschen umgekommen sind. Und viele Reiche spendeten viel Geld. Und es wurden natürlich in Münzen gespendet, weil Scheine gab es noch nicht. Deshalb konnte man auch hören, wie viel jemand gab. Einige machten das auch noch sehr auffällig, damit es auch alle sehen konnten. Das kennen wir auch. Wie oft wird einer sozialen Einrichtung ein Scheck übergeben, der so groß ist und an Umfang, aber letztendlich doch nur 500 Euro draufstehen. Das hätte man auch mit 5 Scheinen geben können, aber das wäre ja nicht so medienwirksam gewesen. Die Witwe war also nicht die Einzige, die opferte. Aber dennoch hebt Jesus sie besonders hervor. Ihre Gabe war gering, ein Schärflein. Wir kennen diesen Ausdruck, sein Schärflein dazu beitragen. Diese 2 Lepta, die auch mit einem Groschen oder einem Pfennig übersetzt werden, für die man vielleicht gerade mal 2 Sperlinge bekam. Sperlinge waren auch damals in Israel schon sehr zahlreich. Sie waren nicht viel wert und für diese 2 Lepta, für dieses Schärflein bekam man nicht einmal eine vollständige Mahlzeit. Wir müssen aber auch feststellen, dass der Herr die Spenden der anderen nicht verurteilte. Er sagte nicht, dass sie böse handelten, weil sie nicht so viel gaben, wie sie hätten geben können, weil sie nicht alles gaben. Wir haben auch nirgends im Wort Gottes einen Aufruf, dass wir immer alles, was wir haben, geben müssen. In Malachi, Kapitel 3, Vers 10, da geht es um den Zehnten. Bringt den Zehnten ganz ins Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Keine Aufforderung, dass wir alles geben sollen. Der reiche Jüngling, ja, er sollte alles verkaufen und den Armen spenden. Aber warum? Weil sein Herz an dem Reichtum hang. Und von dieser Abhängigkeit sollte er sich losmachen. Ananias und Sapphira. Es war nicht die Tatsache, dass sie das Ehepaar Geld vom Verkauf seines Grundstücks für sich behalten hat, sondern weil sie heuchelten, sie hätten alles gegeben. Und das wurde bestraft mit dem Tod. In unseren Augen ist das grausam. Aber Gott geht streng mit Sünde vor. Gerade im Anfang, um uns ein Beispiel zu geben. Denn sie hatten Verfügungsgewalt über das Geld. Sie hätten auch nur die Hälfte geben brauchen. Es wäre egal gewesen. In 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 12 bis 13, da lesen wir, warum es bei dem Spenden geht. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig, entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen. Die Korinther wurden aufgerufen, nach Jerusalem zu spenden. In Jerusalem war finanzielle Not, kein Essen, eine Hungersnot, was auch immer. Die Jerusalemer, sie haben ihren Beitrag schon geleistet, denn sie hatten etwas erlebt, was die Korinther nicht erlebt haben. Denn sie haben vielleicht gesehen, was am Pfingsten los war, wie Petrus und die anderen Apostel predigten. Sie hatten diese Gewissheit, der Heilige Geist ist da. Die Korinther hatten sie vielleicht noch nicht so erlebt. Und das war der Überfluss, den die Menschen in Jerusalem hatten. Wäre es so, dass wir immer alles geben müssten, was wir besitzen, dann würde wohl keiner von uns in den Himmel kommen. Denn wir hätten immer noch zu viel bei allen Spenden, die wir bisher geleistet haben. Aber ein solches System fordert Gott eben nicht. Schön, wenn du es tust. Aber ein solches System haben die Schriftgelehrten errichtet. Spende mir etwas, damit ich für dich bete und Gott dich segnen kann. Das war ihr Tenor. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Viele sogenannte Evangelisten des Wohlfühlevangeliums predigen so. Spendet unserer Einrichtung und wir beten für euch, damit Gott euch segnet. Natürlich sollen wir für andere beten, aber nicht, um eine Gegenleistung zu erhalten, egal welcher Art. Böse wird es vor allem auch dadurch, dass man den Anspruch erhebt, nur gewisse Menschen, zum Beispiel Prediger oder Schriftgelehrte, sozusagen von Amts wegen, könnten in der Stellung sein, gottgefällige Fürbitte zu leisten. Aber gerade die können es nicht, die nicht auf den Herrn ausgerichtet sind, die nicht die Anbetung des Herrn betreiben, sondern ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Vor allen Dingen den Vorteil, den sie hier in dem Leben haben, in dieser Welt. Wie kurzsichtig. Wenn der eine Segen will, weil er keine Liebe zu Gott hat, er will es von einem anderen erbeten haben, nutzt es auch nichts für ihn, wenn einer betet, der so tut, als wäre er ein Gotteskind. Denn das war bei den Pharisäern der Fall, bei den Schriftgelehrten, die der Herr anklagt. Nur weil ich ungläubig bin, kann ich nicht jemanden Pastor bitten, der auch mit Gott nichts zu tun hat, ja, du bist ja in der Stellung, bete mal für mich, damit ich auch mal in den Himmel komme. Das funktioniert nicht. Der Platz im Himmel kann um keinen Preis der Welt erkauft werden. Weder alles Geld der Welt, oder die kleinste Münze sind imstande zu bezahlen, was nur das Lamm Gottes bezahlen konnte. Die arme Witwe wollte aber sehr wohl Gott gefallen. Ihr Herz war auf Gott ausgerichtet. Allerdings ist sie durch diese falsche Lehre der Schriftgelehrten selbst zum Opfer geworden. Sie gab alles, weil sie es nicht besser wusste. Aber sie vertraute auf Gott, wie die Witwe aus Zarpat bei Zidon. Elia sollte zu einer Witwe gehen, um dort Essen zu bekommen. Es war diese große Trockenheit. Und diese Frau, sie hatte selbst nicht viel. Ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl und daraus will ich einen Fladen machen für mich und meinen Sohn, sagte sie, und dann wollen wir sterben. Und Elia sagte zu ihr, mach zuerst mir etwas und danach isst du und dein Sohn. Und sie tat es. Sie hätte ihr Leben um einen Tag verlängern können, vielleicht war es jetzt zu Ende, weil sie ja jetzt gar nichts mehr zu essen hatte. Aber was war das Ende? Das Mehlfass und der Ölkrug, sie wurden nicht leer. Und bis es wieder anfing zu regnen, können wir in 1. Könige 17 nachlesen. Das war die Hoffnung, die die Witwe hatte. Sie hoffte, dass Gott ebenso an ihr handeln würde, dass sie nicht verhungerte. Wir wissen nicht, wie die Sache letztendlich ausgegangen ist. Wir lesen es nicht. Aber darin liegt eine weitere Lehre, nämlich, dass Gott nicht bei allen gleich handeln muss, auch wenn die Situation ähnlich ist. Wir haben vielleicht auch schon mal etwas zurückbehalten, um die Ehre zu bekommen, wie freigebig wir sind, wie viel Einsatz wir leisten. Und wir sind nicht herausgetragen worden an den Füßen, wie Ananias und Sapphira. Die Witwe gab alles, weil sie auf Gott vertraute, weil sie dem, aber auch dem falschen System vertraute. Aber sie wurde somit ein Zeichen für Hingabe, denn sie hat letztendlich alles, was sie noch zu bieten hatte, gegeben. Alle anderen gaben aus ihrem Überfluss. Jesus verurteilt das nicht. Das ist eine Feststellung. Wir müssen kein Bettlerdasein führen. Hiob hat alles verloren, sein Hab und Gut, ja sogar seine Kinder und seine Gesundheit. Aber er hat es von dem Herrn doppelt wiederbekommen. Paulus schrieb in Philipper 4,12, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Überfluss bezieht sich, er war eben nicht nur auf die finanzielle Seite, sondern eben auch auf alle Lebensbereiche. Es heißt nicht umsonst, seine Zeit opfern oder seine Arbeitskraft oder seine Gesundheit. Paulus hat seine Gesundheit geopfert. Ich glaube nicht, dass es gesund war, Schiffbruch zu erleiden, ausgepeitscht zu werden, im Stock zu liegen. Er hat darauf keine Rücksicht genommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren nicht bereit, ihre eigenen Gesetze zu halten. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, sagt Jesus. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es, wohl tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren, können wir in Matthäus 23 nachlesen. Sie war nicht bereit, wirklich Opfer zu bringen. Die Witwe handelte nach einem falschen System. Sie tat es aber im Vertrauen. Deshalb ist ihr Gott, ist ihr Opfer vor Gott viel mehr wert als alles, was in die Opferkästen eingelegt wurde. Das Motiv zählt bei Gott mehr als der Betrag. Wofür braucht Gott Geld? Ihm gehört sowieso alles. Aber deine Motivation, machst du es zu deiner Ehre oder machst du es zu Gottes Ehre? Das ist die wahre Bezahlung. Das ist keine Bezahlung, das ist die wahre Motivation, die zeigt, wie deine Liebe, wie es um dein Verhältnis zu Gott bestellt ist. Wir können scheinheilig sein, wenn wir unsere Zeit und Arbeitskraft investieren, um Ansehen bei den Menschen zu erhalten. Gott möchte uns aber ganz und gar haben. Und das Ansehen und die Ehre gebührt ebenso Gott ganz und gar. Denn wenn uns etwas möglich ist, durch wen ist es denn möglich gemacht worden? Gott hat uns dazu befähigt. Darum freue dich über den Lohn, den du bei ihm haben wirst, einst im Himmel. Und freue dich nicht auf den Lohn, den du hier hast, denn das vermindert den Lohn im Himmel, der Ewigkeitswert hat. Man kann aufgrund von falscher Lehre das Richtige tun, zumindest im Glaubensleben, weil das Ziel klar ist, weil das Vertrauen in Gott und in unserem Herrn Jesus Christus gesetzt wird. Er wird es richtig einschätzen, da er die Herzen, den Antrieb kennt, warum etwas im Haus des Herrn, in der Gemeinde oder auch in der Welt getan wird. Wenn du einer falschen Lehre folgst, wird nicht automatisch der Himmel für dich verschlossen. Wenn du aber wieder besseren Wissens in dieser Lehre bleibst und sie sogar noch verbreitest, dann wird dich ein viel härteres Urteil treffen. Es ist gut, wenn wir opfern. Vor allem, wenn das Opfer eine Eigenschaft hat, nämlich gottgefällig, Gott wohlgefällig zu sein. Und das, wenn wir uns selbst ihm darbringen. Wollen wir das tun? Uns ihm selbst darbringen, egal was es uns kostet. Amen. Wir sind damit zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch einmal aufstehen und Gott dafür danken. Und ihn bitten, dass wir erkennen, wo wir falsch liegen, dass wir die richtige Lehre verbreiten, aber auch, dass wir uns ihm ganz dargeben. Großallmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir in dir einen Beschützer haben. Du beschützt die Waisen, die Fremdlinge, die Witwen. Du beschützt auch uns. Wenn wir in deiner Spur bleiben, wenn wir in deinem Willen handeln, wenn wir auf dich schauen, wenn wir dich ehren wollen durch unser Handeln. Wir werden Not erleiden müssen. Es kann sein. Es muss nicht sein. Du entscheidest es. Aber du wirst uns nicht mehr auferlegen, als wir tragen können. Hilf, dass wir dein Wort verkündigen. In aller Wahrheit, dass wir nichts auslassen, schon gar nichts verdrehen, dass wir es nicht um unserer selbst tun, sondern um deinetwillen, zu deiner Ehre und Verherrlichung, dann wird es zum Segen werden. Für die Menschen, die es zum ersten Mal hören, für uns, die wir uns darin auskennen. Hilf, dass wir als Lehrer dein Wort recht austeilen. Hilf, dass die Zuhörer dein Wort recht annehmen, zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.